Herrlich, vielen, vielen Dank. Wir sind von verschiedenen Gemeinden jetzt hier zusammen, Allianz Gebetswoche, und ich komme mit dazu. Ich bin auch mit der Allianz verbunden, bin im Hauptvorstand der Deutschen Evangelischen Allianz, und es ist einfach schön, dann auch mal so Ortsallianz so konkret zu erleben. Ich weiß, es läuft nicht immer so wie heute Morgen, es ist ein besonderer Morgen, aber es ist eben auch etwas, was Allianz ausmacht, so zusammenzukommen und miteinander zu singen, Gott zu loben, Gott zu feiern und gemeinsam auf Gottes Wort zu hören. Das Thema der Allianz Gebetswoche, das heißt, wo gehöre ich hin? Vielleicht haben schon manche diese Programmhefte gesehen, man kann das auch im Internet runterladen. Das wird euch wahrscheinlich unterschiedlich intensiv beschäftigen, das habe ich anhand des Programms jetzt auch gehört, ist klar, aber heute soll der Einstieg damit auch sein. Diese interessante Frage, ich finde das eine interessante Frage, wo gehöre ich hin? Ich weiß gar nicht, wie du diese Frage spontan beantworten würdest. Ich vermute, dass man normalerweise, dass die meisten Menschen so eine Frage spontan beantworten würden, so mit ihrer Heimat zum Beispiel. Ja? Ich gehöre nach Osthofen oder Westhofen oder Worms, wenn das die Heimat ist. Da gehöre ich hin, und das wird einem ja vor allem dann klar, wenn man weit weg ist. Ja? Je länger ich von zu Hause weg bin, ob es im Urlaub ist oder auf Dienstreise, desto stärker entwickelt sich dieses Gefühl, eigentlich gehöre ich woanders hin. Und Menschen, die ihre Heimat verloren haben, die haben deswegen einen Schmerz in sich, der nicht so einfach zu stillen ist, weil sie das spüren, ich gehöre eigentlich woanders hin. Und das ist ein Schmerz, den wahrscheinlich jemand, der das nicht erlebt hat, kaum nachvollziehen kann. Aber es ist wichtig, sich das vor Augen zu führen. Und wir haben ja mit dieser Frage immer wieder zu tun. Und wenn ich diese Frage höre und wenn sie über diese Allianz-Gebetswoche steht, dann fällt mir das einfach sofort ein. Wo gehöre ich hin? Das ist schon eine zum Teil schmerzhafte Frage. Aber manchmal ist es auch eine ganz einfache Frage. Also, ich bin ja so ein Schlüsselverlierer. Ja, es gibt ja, die Menschheit kann man in zwei Gruppen aufteilen eigentlich. Ja. Die immer wissen, wo der Schlüssel ist, und die anderen, die es nie wissen. Ich gehöre zu der zweiten Gruppe tendenziell, und deswegen, ach, ich merke schon, einige gucken sich hier an und es geht quer durch die Ehen, diese Aufspaltung. Und wenn ich mal wieder meinen Schlüssel verloren habe, dann stellt entweder meine Frau mir die Frage oder ich mir selber und sage, wo gehört er hin? Und da gibt es nämlich, also Schlüsselverlierer wissen, eine gute Strategie ist, dass man sich einen Ort schafft, der, wenn man nach Hause kommt zum Beispiel, automatisch kommt der Schlüssel dahin und dann passiert erstmal nichts. Also das ist die Theorie, klar, aber auf jeden Fall diese Frage, wo gehört er hin, ist echt wichtig für Schlüsselverlierer. Das ist übrigens auch, ich habe jetzt ein Auto, ein neues Auto, das ist ganz blöd, ich halte das für eine Verschlimmbesserung, und zwar muss ich nicht mehr den Schlüssel ins Zündschloss stecken, sondern ich muss einfach nur einen Knopf drücken. Das Problem ist, früher wusste ich immer, wo der Schlüssel ist, nämlich im Schlüssel, Zündschloss. Und heute habe ich den Schlüssel entweder hier oder da, und das Problem ist, ich muss suchen, weil ich so ein Typ bin, der eigentlich, ja, die Frage, wo gehört der Schlüssel hin, normalerweise mit einem Ort verknüpfen muss. Wo gehöre ich hin? Wo gehört das hin? Wir haben regelmäßig, ich erzähle mal so ein bisschen, so, wo man so die Frage jetzt, wo einem die begegnet, ne? Bevor ich dann so richtig ins Wort Gottes komme und dann einen Abschnitt daraus lese. Aber um so ein bisschen assoziativ mal zu beginnen, wir haben immer wieder veränderte Hauskreise bei uns. Die Gruppe ändert sich immer so ein Jahr lang, und meine Frau und ich räumen am liebsten alleine alles auf, danach, weil die Leute ja nicht wissen, wo was hingehört. Und dann merkt man nämlich, man ist in der Küche und man muss immer nur die Frage beantworten, wo gehört das jetzt hin, wo gehört das jetzt hin, wo gehört das jetzt hin. Und das ist dann lästig. Und schließlich fiel mir noch ein Spiel ein, was wahrscheinlich manche Kinder haben oder was eben Familien haben. Ganz einfach, ein Holzklotz-Dreieck, ein Holzklotz-Rund und ein Holzklotz-Quadrat, Würfel. Ganz einfach. Und so lernt ein Kind, wo was hingehört. Bis es durchs Dreieck fällt, Kreis, bis es in das Loch fällt, das rund ist, Würfel, bis es in das quadratische Loch fällt. Ganz einfach. Das ist einfach. Im fortgeschrittenen Alter wird es schwieriger. Da hat man dann HDMI-Kabel. Und man fragt sich ständig, wo ist das Loch, wo das richtig reinpasst? Das kennen Sie vielleicht, das kennst du vielleicht. Also das ist eben das für Fortgeschrittene. Aber was mir daran klar geworden ist, das ist eigentlich, wir sind unser Leben lang damit beschäftigt, immer wieder diese Frage zu beantworten, ihr nachzugehen, wo gehört das hin oder wo gehöre ich hin? Und der Prophet Jesaja hat diese Frage, wo der Mensch hingehört, mit einem ganz wunderbaren Bild beschrieben. Und dieses Bild ist in Jesaja 17 beschrieben. Und daraus lese ich jetzt den Text für heute Morgen. Jesaja 17, ab Vers 7. Gesegnet ist der Mann, ich ergänze natürlich auch die Frau, gesegnet ist der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Entschuldigung, aber ich habe zum Glück Jeremia gelesen. Entschuldigung, ja, das war, danke sehr. Jeremia, Kapitel 17. Entschuldige, wenn ihr jetzt falsch gesucht habt. Ein ganz einfaches, klares, verständliches Bild wird hier gebraucht von dem Propheten Jeremia. Und jeder, der schon mal eine Wüste gesehen hat, der weiß sofort, dass solch ein Text in Israel entstanden, jedem sofort einleuchtet. Aber auch wenn man nie eine Wüste gesehen hat, dass ein Baum Wasser braucht, kann man sofort verstehen. Das Bild ist sehr, sehr leicht zu verstehen. Ein Baum braucht Wurzeln und er braucht durch die Wurzeln Zugang zu Wasser. Das ist das Bild. Und um diese Frage, die ich anfangs gestellt habe, zu beantworten, wo gehöre ich hin? Wenn ein Baum diese Frage stellen würde, würde er antworten und müsste antworten, ich gehöre ans Wasser. Ich gehöre dahin, wo ich mit meinen Wurzeln ans Wasser komme. Jetzt ist es mit den Bäumen, ich bin kein Biologe, aber mit den Bäumen, das habe ich verstanden, ist es sehr, sehr unterschiedlich. Ja? Es gibt Tiefwurzler, es gibt Flachwurzler, ja, und das hängt wiederum davon ab, in welchem Umfeld die es gewohnt sind, ihre Wurzeln auszustrecken. Manchmal müssen sie auch anpassen an dem, ob es der Boden hart oder ist er weich. Ja, müssen die Wurzeln ans Grundwasser oder gibt es wirklich einen Bach in der Nähe? Wie werden sie vielleicht bewässert von oben? Sehr, sehr unterschiedlich. Aber wir wissen alle, dass selbst in einer Wüste, wo alles trocken ist, ein Baum grünt, wenn er irgendwie Zugang hat zu Wasser. Ich finde es interessant, ich war zu verschiedenen Reisen in Israel. Ich habe einen Freund, der lebt dort und wir sind wandern gegangen in der Wüste und da kann es wirklich passieren, dass du stundenlang gehst und dann plötzlich siehst du einen Baum obwohl du kein Wasser siehst, aber du kannst davon ausgehen, dass dann irgendwie, irgendwo eine Wasserader sein muss, wo dieser Baum seine Wurzeln ausstrecken konnte, dass er grünt. Ein fantastisches Ereignis, solch einen Baum zu sehen. Und wenn das Grundwasser sinkt, dann wird es schwieriger. Interessant ist auch, den deutschen Wald zu betrachten. Wir haben ja das Phänomen, ich bin nicht vom Fach, aber das heißt, das, was ich gehört habe, dass eben viele unserer Bäume in unseren Wäldern, und wir sind stolz auf die deutschen Wälder, dass diese Bäume durch trockene Sommer nicht sofort vertrocknet sind, aber doch so trocken waren, dass die Borkenkäfer leichte Beute hatten. So habe ich das zumindest verstanden. Ja? Ist das richtig verstanden ungefähr? Das heißt aber auch, klar, diese deutschen Bäume, die waren immer reichlich versorgt von oben. Es regnet einfach genug, ja, und Grundwasserspiegel. Und das ist zum Problem geworden innerhalb kürzester Zeit. Und ich weiß, in den Wäldern, wo ich auch früher sehr viel spazieren gegangen bin, Ebersbach, wo ich studiert habe, sind ganze Flächen, mussten jetzt auch wirklich entfernt werden, um der Sache Herr zu werden. Das ist eine traurige Sache. Mit diesem Bild, diesem ganz einfachen Bild, lockt Gott dich und uns als Gemeinden und dich persönlich in die Gemeinschaft mit ihm zu kommen und auf ihn allein zu vertrauen. Denn das Bild hat ja eine Übertragung. Gott sagt durch den Propheten Jeremia, wer auf Gott vertraut und wer sein Leben mir anvertraut, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Das ist ja die Übertragung. Und deswegen stelle ich ja nicht die Frage für Bäume, wo gehören die hin, sondern ich stelle die Frage für dich und für mich, wo gehören wir hin? Wo gehöre ich hin? Wo gehörst du hin? Und die Antwort ist klar, wir gehören zu Gott. So wie ein Baum ans Wasser gehört, gehörst du in die Gemeinschaft mit Gott. Ganz, ganz einfach. Jetzt könnte ich die Predigt aufhören, aber ich will doch noch mal tiefer in den Text reingehen. Denn der Prophet spricht ja nicht ohne Anlass solche Worte. Er spricht nämlich deswegen so, weil er sagt, ihr Volk Israel, zur Zeit des Jeremia, ihr Volk Israel, ihr habt Gott verlassen. Ihr habt Gott verlassen und vertraut ihm nicht mehr. Und deswegen will ich mal exemplarisch die Verse vorher lesen. Die sind nicht in diesem Programmheft drin, aber die muss man mal mitlesen. Ab Vers 5, also nur zwei Verse vorher. Verflucht ist der Mann und die Frau, verflucht ist der Mensch, der auf Menschen vertraut und menschliche Klugheit, menschliche Kraft, Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Das ist also das Gegenteil. Ist nicht so schön, das Bild, ne? Und das ist auch das Thema. Eigentlich, wir sind jetzt bei Jeremia 17, 16 Kapitel vorher werden fast nur beschrieben, wird fast nur beschrieben, was das Problem des Volkes Israel ist, nämlich, dass sie ihre eigenen Wege gehen, dass sie sich nicht an die Gebote Gottes halten, dass sie in Krisenzeiten sich nicht an Gott wenden, sondern alles Mögliche zu ihrer Hilfe erklären. Also es gibt massive Kritik über viele, viele Seiten des Propheten und eben Gott durch den Propheten. Und es gibt eine Warnung. Ich denke, wenn man diese Bilder liest von den Bäumen, der Baum, der verdorrt und der Baum, der Früchte trägt und grünt, dann denke ich jetzt in dieser Zeit ja vor allem an unsere Weihnachtsbäume. Also ich finde, unsere Weihnachtsbäume sind ein fantastisches Bild für das, was Jeremia vorher erklärt. Ja? Denn am Anfang noch schön grün, ja? Und egal, was du machst, also jetzt so langsam kommt die Zeit, da verdorren die, die werden grün, die Nadeln, alles fällt ab. Und die Kugeln, die da dranhängen, sind keine Früchte. kannst du es ja mal ausprobieren, sondern es sind eben Glaskugeln oder was weiß ich für Kugeln. Ein Mensch ohne Wurzeln in Gott gleicht einem Weihnachtsbaum, der nach wenigen Tagen anfängt zu nadeln und der im Wind leicht umfällt und der eben nur der Dekoration dient. Nichts gegen Dekoration, ja, wobei da sind auch die Gene unterschiedlich verteilt, das wissen wir alle, aber mal nichts gegen Dekoration, nur auf Dauer, das ist eben kein Baum, der Früchte trägt. Das ist kein Baum, der grünt, sondern er geht schnell kaputt und jetzt in diesen Tagen schmeißen wir sie irgendwo hin auf die Straße, werden abgeholt oder was weiß ich. Du hast eine Berufung. Du gehörst nicht auf irgendeinen Weihnachtsbaum-Abladeplatz. Und wir als Gemeinde Jesu, wir sollen nicht Dekoration für irgendwas sein, sondern wir haben eine Berufung. Wir gehören in die Gemeinschaft mit Gott. Und wir haben eine Berufung, nämlich Frucht zu tragen zur Ehre Gottes und zum Wohl für Menschen. Liebe Allianz hier in Worms, liebe Gemeinde Jesu, das ist deine Berufung. Und um diese Berufung leben zu können, brauchst du Wurzeln in Gott. Brauchst du diese Verbindung zu Gott, sodass du weißt, woher du Nahrung und Halt bekommst. Denn, damit gehe ich einen Schritt weiter, dafür sind Wurzeln da. Wurzeln sind dafür da, dass ein Baum Halt hat und dass der Baum Nahrung bekommt. Beides ist wichtig. Halt und Nahrung. Auch das ist leicht zu verstehen. Da muss man kein naturwissenschaftlich, wer weiß wie, gebildeter oder eingebildeter Mensch sein, sondern Wurzeln, ist klar, die geben dem Baum Halt. Auch da wieder, wenn ich durch meine geliebten Wälder im Hessischen gehe, immer dann, wenn ein Baum nur oberflächlich Wurzeln schlagen konnte, dann ist er gefährdet, bei einem Sturm zu entwurzeln, entwurzelt zu werden. Das ist auch nicht schwer zu verstehen. Halt, Wurzeln geben Halt. Und damit ist doch ein wichtiges Thema für dich gegeben, für uns gegeben. Ich meine, was ist es, was Menschen im Jahre 2020 brauchen? Halt. Es gibt, wenn ich spreche und wenn ich in mein eigenes Herz schaue, so viel Haltlosigkeit, dass wir oft nicht mehr wissen, was hält eigentlich noch. Es geht so schnell, die Veränderungen, so schnell werden Dinge über den Haufen geworfen, die gestern noch galten, an ethischer Orientierung, an Wahrheit. Und du weißt manchmal nicht mehr, was du denken sollst. Du kommst gar nicht mehr mit, selbst wenn du richtig versuchst, dran zu bleiben. Ich bin der festen Überzeugung, dass Menschen in Deutschland, Menschen weltweit, das tiefe Bedürfnis und das verständliche Bedürfnis haben, Halt zu finden. Dieses Angebot macht Gott dir, wenn du ihm vertraust, Halt zu finden. Lass mich bei diesem Stichwort noch etwas bleiben. Wenn ein Mensch keinen Halt in Gott findet, wird er entweder haltlos sich fühlen und sich treiben lassen, sich vielleicht depressiv werden, große Schwierigkeiten haben, oder er wird seinen Halt suchen in anderen Dingen, in Ideologien. Und zum Beispiel die Tatsache, dass viele Menschen in Deutschland in sehr rechtsextremen Positionen sich verlieren, kann ich mir so erklären, dass sie darin meinen, Halt zu finden. Sie suchen darin Halt. Da weiß man noch, was Sache ist. Da wird nochmal klare Kante gegeben. Und dazu zu gehören, zu einer rechtsextremen Position, das gibt mir dann auch Halt. Auch die Gruppe wahrscheinlich. Also wenn du nicht in Gott deinen Halt findest, dann ist zumindest die Gefahr, dass du in anderen Dingen Halt suchst und findest. Rechtsextreme Ideologie ist ein Punkt, es gibt auch andere Dinge natürlich. In esoterischen Welten kann ich Halt finden, auch in linksextremen Positionen kann ich Halt finden, in Anschauungen. Es gibt eigentlich kaum etwas, wo man nicht auch Halt finden könnte, wenn man es absolut setzt, was so durchdiskutiert wird. Und die Gefahr besteht für uns Menschen, weil es ein natürliches Bedürfnis ist, Halt zu finden. Deswegen, damit ich nicht irgendwo Halt finden, ist es gut, darauf sich zu besinnen, wer Gott ist, dass er unser Schöpfer ist und, das steht hier nicht im Text, dass er in Jesus Christus der Gott geworden ist, der jedem Menschen dieses Angebot macht, komm doch zu mir, der du mühselig und beladen bist, ich will dich erquicken, ich will dich stärken, ich will dir Halt geben. Halt ist das eine. Das zweite, Nahrung. Ein Baum braucht Stoffe. Er hat verschiedene Möglichkeiten, sich die anzueignen, auch über die Blätter und so weiter und so fort, aber natürlich auch über die Wurzeln und Wasser. Das ist das zweite, Nahrung. Ich brauche für meinen Körper Nahrung, ich brauche für meine Seele Nahrung und das brauchst du auch. Und damit ich nicht überall und irgendwo suche, sagt Gott, ich versorge dich mit dem, was du wirklich brauchst. Ich versorge dich mit Liebe. Ich versorge dich damit, dass du eine Bedeutung hast in dieser Welt, einen Sinn hast. Viele Menschen leiden darunter, dass sie das Gefühl haben, mich braucht ja keiner. Und je nachdem, wie die berufliche Situation ist, die familiäre Situation ist, kann einem sich dieser Gedanke aufdrängen. Das ist eine ganz große Schwierigkeit. Und dann haben wir keine Nahrung für unsere Seele, weil wir das natürlich brauchen, verständlicherweise. Gott gibt jedem Menschen und besonders den schwachen Menschen eine Bedeutung, weil er sagt, gerade du bist mir wichtig. Deswegen sagt Gott durch den Propheten Jeremia, glücklich der Mensch, gesegnet der Mensch, der sein Vertrauen auf Gott setzt, seine Zuversicht auf Gott setzt. Das ist echte Nahrung. Ich habe in meinem Leben lange genau danach gesucht. Ich weiß, als Jugendlicher hatte ich eine Ahnung von Gott. Es könnte ja einen Gott geben. Das hatte ich gelernt in meinem Elternhaus, dass es so etwas geben könnte. Aber ich hatte keine Verbindung zu ihm. Ich hatte keine Wurzeln, die bei Gott wirklich hätten landen können. Gott war nur so eine allgemeine Idee. Und es hat Jahre gebraucht, bis ich verstanden habe, ich kann durch den Glauben an Jesus Christus eine echte Verbindung mit Gott haben. Und Gott hat eine Familie gebraucht, die mich darin angeleitet hat, aber vor allem die auch ein Lockmittel war. Das möchte ich hier heute Morgen wenigstens erwähnen. Und zwar war das eine Familie, wo Eltern, ich hatte vor allem eine Freundschaft zu dem Sohn, aber wo auch die Eltern in dieser lebendigen Beziehung mit Gott lebten. Und ich hatte das Gefühl, die wurden schon langsam ein bisschen älter, wobei aus der Perspektive von Jugendlichen sind alle jenseits von 40 sehr, sehr alt. Das muss ich mir auch regelmäßig sagen. Also die waren auf jeden Fall älter, aber und das hat mich so begeistert, es war ein älteres Ehepaar, bei denen ich den Eindruck hatte, die haben durch ihre Beziehung zu Gott eine Festigkeit, einen Halt und eine Nahrung für ihr Leben, das kannte ich nicht. Die leben in dieser Gemeinschaft mit Gott in einer so natürlichen Art und Weise, haben auch ein gutes, auch als Ehepaar sind sie gut miteinander unterwegs und ich habe gedacht, wow, wenn es so etwas gibt, wenn ich alt bin, so ähnlich sein könnte, das wäre wirklich sehr, sehr gut. Und Gott hat diese Familie gebraucht, um in mir diesen Hunger, diesen Durst nach Gemeinschaft mit Gott zu wecken und keine Ruhe zu geben, bis ich diese Gemeinschaft mit Gott gefunden hätte. Und so habe ich, wie gesagt, Jahre gefragt und gesucht und habe schließlich mit 20 Jahren, jetzt sagen wir ja 20, das ist doch sehr, sehr jung, aber ich fühlte mich echt schon, wow, du hast echt schon jahrelang gesucht, mit 20 Jahren endlich begriffen, dass ich durch den Glauben an Jesus Christus Verbindung haben kann mit Gott und endlich Wurzeln bei dem, wo ich hingehöre, Gott. Diese Antwort konnte ich finden durch diesen Glauben. Da gehöre ich hin und ich gehöre sonst nirgendwo hin, als in Gott zu sein und bei ihm meine Wurzeln zu schlagen. Endlich konnte ich diese Frage beantworten. Wo gehörst du hin? Ja, da gehöre ich hin, zu Gott, in die Gemeinschaft mit ihm, im Vertrauen auf ihn. Ich hatte auch vorher meinen Gott. Und auch Leute, die mit diesem Gott der Bibel nichts zu tun haben, haben Götter. Das kann sein, dass sie das nicht so nennen, aber es ist immer so. Martin Luther hat eine sehr, sehr interessante und treffende, bis heute meines Erachtens gültige Definition gegeben von Gott. Er sagte: Wem du vertraust und an wen du dein Herz hängst, der ist eigentlich dein Gott. Ganz simpel, ne? Wem du vertraust und an wen du dein Herz hängst, der ist eigentlich dein Gott. Und das ist die Frage: Wem vertraust du? An wem hängt dein Herz? Mein Wunsch ist es, mein Gebet ist es, dass niemand hier heute rausgeht, ohne diese Verbindung im Glauben an Jesus Christus zu Gott, dass du Halt und Nahrung findest. Wie kann das konkret aussehen? Wie kann das konkret gelebt werden? Ich habe überlegt, es gibt für mich drei entscheidende Stichworte, die ich jetzt nochmal nennen möchte. Das erste ist eben, also Wurzel finden in Gott durch diese Gottesbeziehung. Wie ich gesagt habe von Martin Luther, da gehörst du hin an diesen Gott. Es gibt diese fantastische Geschichte aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 15 von dem sogenannten verlorenen Sohn. Eigentlich sind es ja zwei verlorene Söhne, aber der eine, der hat es halt vor allem auf die Spitze getrieben, ist weggegangen, hat das Geld durchgebracht, das Erbe von seinem Vater. Diese Geschichte erzählt Jesus Christus. Und er landet bei den Schweinen. Schweine waren für die Juden eben natürlich unreine Tiere. Dass er dort landete, grauenhaft. Und dort kehrt er in sich, geht er in sich und sagt: Ich will umkehren. Er hat in der Fremde und in der Verlorenheit gespürt: Hier gehöre ich nicht hin. Ich gehöre zu meinem Vater. Und er ist umgekehrt und hat sich seine Rede zurechtgelegt, seinem Vater gegenüber, sagte: Ich will gar nicht wie ein Sohn behandelt werden, nimm mich einfach auf wie einer deiner Tagelöhner, das reicht mir schon, aber hier gehöre ich hin. Das war ihm klar. Jesus erzählt diese wunderbare Geschichte, um deutlich zu machen, erstens, dass Gott auf die verlorenen Kinder wartet und sie nicht wieder zur Tür weist. Und zweitens, er erzählt diese Geschichte, um deutlich zu machen: Dafür bin ich gekommen, ich, Jesus Christus, um alle Menschen einzuladen, doch zurückzukehren, dass ihr wisst und darin lebt, wo ihr auch wirklich hingehört. Die Gottesbeziehung ist das Erste. Und ich bin einfach glücklich, dass das neutestamentliche Gemeinde ist, dass das Stadtmission, Baptistengemeinde, auch Kirchen sind, auch Freikirchen sind, die letztlich davon leben, dass durch Jesus Christus die Gottesbeziehung wiederhergestellt ist. Das Zweite ist das Gebet. Im Gebet suchen wir ganz konkret die Nähe zu Gott. Und jetzt kommt so ein Punkt, wo ich gerne ins Schwärmen komme über das Gebet. Das Gebet ist einfach ein wunderbarer Ausdruck davon, dass wir nicht nur eine formale Beziehung zu Gott haben. Wir schmeißen keine Antragsformulare in den Briefkasten Gottes und gucken mal, ob eine Antwort kommt mit einem Stempel drauf, sondern wir haben eine lebendige Beziehung und Gebet ist ein wunderbarer Ausdruck dieser lebendigen Beziehung mit Gott. Wobei ich gar nicht bestimmte Gebetsformen meine. Jesus hat ja seine Jünger ein Gebet gelehrt. Sie wollten wissen: Jesus, wie betet man? Sie haben ihn gebeten: Lehre uns beten. Es ist übrigens Interessanterweise die einzige Frage offensichtlich, wo die Jünger gefragt haben, bring uns mal was bei. Ja, es ist interessant, dass sie das zum Beten wissen wollten. Man hätte ja auch andere Sachen von Jesus vielleicht erfahren können. Neulich sagte jemand zum Beispiel, dieser Trick mit Wasser und Wein wäre auch sehr interessant gewesen, das zu lernen. Dann wäre in Pfalz, hätte sich die Geschichte in der Pfalz anders entwickelt mit der Weinentwicklung, wenn hier eine Gemeinde wäre, die sozusagen das von Jesus gelernt hätte, Wasser in Wein, so als Flatrate. Das ist aber nicht das, was die Jünger Jesu wissen wollten. Sie wollten wissen, wie können wir beten? Und Jesus lehrte sie das Gebet, was wir bis heute beten, unser Vater. Und ich werde jetzt nicht durch das Gebet gehen, keine Sorge. Es lohnt sich auch immer wieder, aber ich möchte nur diese ersten beiden Worte kurz bedenken, weil das der Anfang einer wunderbaren Beziehung sein kann, so zu sprechen. Nicht nur Vater, nicht nur Gott, sondern unser, mein Vater, mein Gott. Damit drücke ich aus, ja, wir haben nicht nur eine distanzierte Beziehung, sondern wir können ganz nah miteinander sein. Ich kann persönlich mit dir sprechen. Jetzt, ich habe das Vaterunser auch in meinem Elternhaus gelernt zu beten. Aber mit 14 Jahren habe ich das erste Mal einen Jugendkreis besucht, junge Leute in der Schule, wo ich zur Schule gegangen war. Und da traf man sich in der Pause zu einer Andacht und ich dachte, ach, gehst du mal hin, guckst du mal, interessierte mich. Wurden ein paar Lieder gesungen, ich dachte, interessante Lieder, das war so ähnlich wie hier heute Morgen, ja, aber vor 30 Jahren halt. Und dann passierte etwas, ich saß zum Glück schon auf einem Tisch, wir saßen so im Kreis, ich saß zum Glück schon, weil dann passierte etwas, wenn ich nicht gesessen hätte, dann hätte es mich wahrscheinlich umgehauen. Da sprachen Menschen mit Gott so, wie sie normal sprechen. Das hatte ich bis zu diesem Tag noch nie gehört. Ich bin nicht so aufgewachsen. Ich kannte nur das Vaterunser und das Tischgebet. Komme, Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen. Und zwar möglichst schnell, damit man noch an die Buletten kommt, bevor der Bruder fährt, der Jesus schnell an die Buletten kommt. Das war mein Gebetsleben bis zu meinem 14. Lebensjahr, so ungefähr. Und dann sprachen Gleichaltrige so mit Gott, wie sie auch normal sprechen. Das habe ich gedacht, das darf ja nicht wahr sein. Und auch das war so ein Punkt, wo Gott in mir eine Sehnsucht geweckt hat, dass ich auch so eine Beziehung mit Gott haben möchte. Und bis heute und immer mehr ist das Gebet der zentrale Ausdruck dieser Beziehung, dass ich im Gebet mein Vertrauen auf Gott werfen kann. Manchmal schreie ich zu Gott. Man muss mal gucken, dass das nicht auch sozial verträglich ist, wenn man zu Gott schreit, dass nicht Leute irgendwie denken, jetzt hat er Schmerzen, ist was Komisches. Am liebsten mache ich das im Auto, da wo mich keiner hört. Oder wirklich alle Fenster zu und so für mich dann mal. Wenn der Schmerz sehr groß ist, wenn ich eine Frage habe, ein Problem habe, dann ist es gut, auch zu schreien. Und manchmal singe ich einfach Lieder und freue mich in Gott. Und in letzter Zeit immer mehr, dass ich einfach die Gemeinschaft mit Gott genieße und mich daran freue, dass ich einfach bei ihm sein kann. Das ist mir zurzeit besonders wichtig, weil mein Leben, ich bin mitten im Berufsleben, das geht manchen vielleicht auch so, es ist so viel los, so viel Stress, so viel Effizienzgefrage und Effektivitätsbedürfnis, dann einfach mal in Ruhe bei Gott zu sein, ganz großartige Sache. Ich wollte gerade sagen, ganz großes Kino und wenn man in solchen alten Kino ist, dann ist das vielleicht besonders nahegehend und naheliegend. Ich habe gesagt, Jesus hat seine Jünger gelehrt zu beten, unser Vater. Deswegen ist es ein besonderes Ereignis, dass in einer Allianz-Gebetswoche wir auch zusammenkommen, um zu beten, unser Vater. Ich bin schon ein Fan auch davon, dass es eine individuelle Beziehung des Menschen zu Gott gibt, ganz klar, aber niemals nur, sondern wir sind immer berufen worden von Gott, in die Gemeinschaft. Es ist übrigens auch ein Kapitel hier in diesem Laufe der Woche, will ich nur darauf hinweisen, wo gehöre ich hin, nämlich in die Gemeinschaft. Ja. Ein Mensch, der Jesus Christus kennengelernt hat, gehört zu Gott, aber gehört eben auch in die Gemeinschaft und deswegen betet er unser Vater. Ich möchte deswegen nochmal Mut machen, auch miteinander in diesen Tagen zu beten. Das ist ein besonderes Ereignis und ist keine Selbstverständlichkeit, aber es muss auch gepflegt werden. Und dazu möchte ich nochmal einfach einladen, ist ja schon super eingeladen worden für, also wie du auch sagtest, nicht nur einmal, sondern jedes Mal, fand ich sehr schön, wie du das sagtest. Macht die Wohnzimmer voll, räumt danach wieder auf, fragt nicht, wo was hingehört, sondern geht einfach wieder und betet miteinander, unser Vater, unser Vater. Das Gebet ist ein fantastisches ein Ausdrucksmittel, um das Vertrauen auf Gott auszudrücken. Und das Letzte, das ist der Gehorsam im Alltag. Denn wenn man den Propheten Jeremia liest, dann merkt man, das war ein Problem. Also es ging nicht nur darum, dass das Volk Israel vielleicht irgendwie nicht mehr die Kulthandlungen richtig vollführte oder die Gebete nicht mehr sprach. Man kann ja auch Gebete sprechen, formal richtig, aber der Alltag sieht völlig anders aus. Und das war das zentrale Problem des Volkes Israel. Dass der im Alltag machten die, was ihnen wichtig war. Und da geht es dann eben um die Frage, wie du dein berufliches Leben lebst, wie du deine Ehe lebst, wie du mit deinen Kindern umgehst, mit deinen Eltern umgehst, wie du in deinem Job bist, wie auch immer, wie du deinen Alltag gestaltest. Und das eben nicht nur in guten Zeiten, sondern auch in Krisenzeiten, wie du mit deinem Geld umgehst und so weiter und so fort, wie du in Krankheiten, wie du durch Krankheiten kommst und so weiter und so fort. Ich habe mal das Wort Gehorsam jetzt doch nochmal benutzt. Ich habe früher ganz viel über Gehorsam gesprochen, weil ich immer dachte, oh, Gehorsam Gott gegenüber, das ist die schönste Sache, die es gibt. Und immer, wenn ich darüber sprach, gab es auch eine Menge Leute, die sagten, ah, ja, das ist echt ein veraltetes Konzept, so Gehorsam. Nicht, das hat man also in Deutschland eigentlich, das ist so missbraucht worden in Deutschland, Gehorsam. Ja, keine Fragen stellen, einfach nur tun, was gesagt wird. Das ist echt schwierig geworden. Und wenn ich das richtig sehe, leben wir natürlich heute noch mehr in einer Zeit, wo dieses Konzept ganz, ganz problematisch ist. Weil man sagt, hey, du musst dir deine eigene Meinung bilden. Ich höre sehr oft das Konzept vom mündigen Christsein. Wobei ich möchte das erstmal positiv sagen, das ist natürlich klar, wir brauchen Menschen, die selbst glauben und selbst denken und auch die Dinge durchdenken, das ist ganz klar. Aber das kann man so weit treiben, dass eben, wenn ein Mensch sagt, das habe ich von Gott gehört und das reicht mir, um es auch zu tun, dass solch ein Mensch in den Verdacht gerät, ein unmündiger Christ zu sein. Da würde ich sagen, wo sind wir hingeraten? Gehorsam, biblisch verstanden, ist natürlich kein Gehorsam, der keine Fragen stellen dürfte. Doch, das dürfen wir bei Gott. Vor allem ist Gehorsam bei Gott getragen durch eine Beziehung, durch ein Vertrauen zu Gott. Das ist was ganz anderes. Es ist kein militärisches Gehorsam, wo es keine Beziehung gibt, wo man nur einfach das auszuführen hat, sondern es ist eine Gottesbeziehung da. Aber in dieser Gottesbeziehung, in dieser Liebe, wo ich die Wurzeln bei Gott habe, da kann ein Mensch eine große Befreiung erleben, wenn er im Alltag das tut, was er von Gott verstanden hat. Deswegen werbe ich in diesem Sinne, in diesem wohlverstandenen Sinne dafür, dass Gehorsam im Alltag natürlich lebensförderlich ist, lebensspendend ist. Meine Erfahrung ist, dass Menschen, die in diesem Sinne gehorsam leben, wie ein Baum sind, gepflanzt an den Wasserbächen. Und sie grünen und sie gehen nicht kaputt und sie tragen Frucht. Ich habe noch keinen Menschen erlebt, der im Vertrauen auf Gott, auf seine Liebe und Herrschaft gehorsam ist, verdorrt. Das ist meine Werbung für einen guten biblischen Gehorsam. Und Christen sind berufen, diesem Gott zu vertrauen, in dieser starken und stärkenden Beziehung zu leben. Du bist berufen dazu. Du findest Halt darin. Und du wirst zu jemandem, der auch anderen einen Halt geben kann. Du bringst Frucht. Du bist nicht nur Dekoration für diese Welt, sondern du machst einen substanziellen Unterschied. Dass Menschen, die so Gott vertrauen, einen Unterschied machen, zeigt sich zum Beispiel auch daran, dass überdurchschnittlich viele Leute, die so als Christen unterwegs sind, sich auch engagieren zum Beispiel für die Gesellschaft. Ich habe immer wieder mal gehört, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber ich habe gehört, dass im Bundestag, im Deutschen Bundestag in Berlin, überdurchschnittlich viele Christen oder Menschen, die sich dem christlichen Glauben verbunden fühlen, sitzen. Warum? Weil sie sagen, wir sind nicht nur für uns selbst da, sondern wir können etwas beitragen. Das ist doch fantastisch. Das ist eine Berufung. Wo gehöre ich hin? Die Beziehung mit Gott, um auch anderen Halt zu geben. Und auch Gemeinden und Kirchen haben in ihrer Stadt und ihrem Dorf eine Bedeutung, tragen Frucht, wenn sie diesem Gott vertrauen. Ich bin der Überzeugung, das macht einen Unterschied für gestresste, orientierungslose Zeitgenossen, wenn es Gemeinden am Ort gibt, die diesem Gott vertrauen und ihm gehorsam sind. Sie werden in unsere Gemeinden kommen, Orientierung und Halt finden. Und das ist deine Berufung, unsere Berufung. Gott segne euch hier in Worms als Allianz, dass ihr weiter für Menschen in dieser Stadt solch Haltgeber seid, solche Gemeinden seid, die eine Ausstrahlung haben, dass Menschen sagen, ja, das möchte ich unbedingt auch, diese Beziehung zu Gott. Ich möchte gerne beten. Allmächtiger Gott, dass du uns in Jesus Christus berufen hast, in die Beziehung zu dir zu treten, ist ein Privileg und ich möchte dir danken dafür. Ich möchte dir heute an diesem Morgen danken, dass du mich in die Gemeinschaft gerufen hast und dass du jeden, der hier ist, in diese Gemeinschaft rufst. Herr, schenk doch die Erfüllung dieser Verheißung, dass wir Männer und Frauen sind und auch Gemeinden sind, wie Bäume gepflanzt an Wasserbächen, die grünen, auch wenn es schwierig wird, und die Frucht bringen. Durch deinen Heiligen Geist. Amen.
Ganz herzlichen Dank, Ansgar, für die Predigt, für das Wort Gottes. Und wir wollen jetzt gemeinsam noch ein Lied singen. Ihr seid herzlich eingeladen, dazu aufzustehen. Einen kleinen Hinweis an alle Eltern, deren Kinder drüben im Kindergottesdienst sind. Also drüben, der Kindergottesdienst ist fertig, die Kinder sind größtenteils auch drüben, aber es kann sein, dass einzelne Kinder gerne nach hier kommen wollen zu euch. Dann haltet ein bisschen Ausschau nach euren Kindern, wenn sie hier reinkommen, dass ihr sie mit an euren Platz nehmen könnt. Vielen Dank dafür. Wir singen gemeinsam, Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf.